euch ein, die Musik spielt, wir spielen uns noch ein. Wir haben heute einiges vom Wort Gottes, wollen wir lernen, auf den Herrn schauen, auf Gott horchen, was er uns zu sagen hat und auch beten. Es ist immer schön zu wissen, Gott hört Gebet, Lob und Dank. Halleluja. Wir stehen auf. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns einladest in deine Gegenwart. Und heute Abend, wir möchten in deine Gegenwart gehen. Wir möchten alles abschalten, was in unserem Herzen stört, was unser Gedanken ablenkt. Heute Abend geht es um Gedanken, Herr. Und wir wollen deine Gedanken empfangen. Wir wollen auf Empfang schalten. Herr, so wie ein Sender sendet und ein Empfänger empfängt, so du sendest auch dein Wort. Und du möchtest dein Wort uns heute Abend schenken. Du möchtest uns heute Abend begegnen. Herr, wir wollen uns nicht abmühen und abquälen, sondern in Frieden und in Freude einfach dir begegnen. Heiliger Gott, begegne jetzt deinem Volk und deiner Gemeinde. Wir sind in deiner Gegenwart jetzt. Oh, Glory, Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Erlöser und unser Retter bist, der unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Ich danke dir für alle Geschwister, die sich aufgemacht haben, heute Nachmittag hierher zu kommen. Und du wirst sie nicht enttäuschen, Vater. Ich danke dir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich freue mich, im Haus Gottes sein zu dürfen. Am besten würde ich mir hier ein Bett einmieten, so eine Nische. Ja, im Tempel. Also ich habe in manchen Tempel, vor allem Hindu-Tempel, gesehen, die Leute schlafen auch dort. Das ist eine gute Wohnstätte. Die haben kein Zuhause, keine Bleibe und das Haus Gottes ist meine Bleibe. Ist doch schön. David sagt, ich möchte lieber in den Vorhöfen Gottes sein, im Vorgarten vom Herrn sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Okay, ich freue mich für alle, die gekommen sind und die noch kommen werden. Gott wird sie segnen. Wir wollen aus dem Wort Gottes ein paar Gedanken lernen. Zuerst lade ich euch ganz herzlich ein für Freitag. Für Freitag wird das Thema sein, Gott gibt. Nehmen müssen wir selbst. Uns wird dieses Nehmen, dieses Organisieren, dieses Aneignen nicht abgenommen. Gott gibt uns Speise, und zwar in Hülle und Fülle. Du gibst Speise, die auf dich warten, Herr, steht im Wort Gottes. Aber Essen müssen wir selbst, sogar die Tiere müssen selbst essen. Also wir müssen selber in uns aufnehmen. Gott gibt uns sein Wort, Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, Gott gibt uns Jesus, Gott gibt uns seinen Segen, Gott gibt uns seine Salbung. Aber das Umsetzen, Ausleben müssen wir selbst. Das wird das Thema sein am Freitag, 19 Uhr. Und am Samstag, da geht es zur Fortsetzung, aber in eine andere Richtung. Gott garantiert dir tägliche Versorgung. Du kriegst nicht immer Kuchen und du wirst nicht in eine goldene Badewanne mit Milch baden, sondern du kriegst Wasser zum Waschen. Du kriegst also die Grundausstattung. Alles, was du brauchst für ein gutes, fröhliches, gesundes Leben, alles ist da. Gott garantiert dir die tägliche Versorgung. Wasser und Brot ist dir sicher. Und ein Dach über dem Kopf. Und die Bibel sagt, wenn ihr das habt, Kleidung und Nahrung, lasst euch genügen. Also dieses Grundbedürfnis. Gott deckt unsere Grundbedürfnisse. Das andere ist Luxus. Das andere haben wir nicht verdient. Das andere ist Zugabe. Und Gott ist so groß, er schenkt uns immer wieder was drauf. Er legt noch was drauf. Und in der Bibel heißt es ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Also Gott ist nicht kleinkariert. Dann am Sonntag, werde bereit für die Herrlichkeit Gottes. Werde bereit für die Herrlichkeit Gottes um 10 Uhr. Wir haben ja am Sonntag, letzten Sonntag, Wege zur Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und jetzt werde bereit. Ist das, dass wir uns reinigen, wird ein Punkt sein. Aber noch viele andere Punkte. Wie trete ich vor Gott? Wie begegne ich dem König aller Könige? So, das sind so meine Ankündigungen. Jemand hat mich heute vorhin gefragt, wann hat man den Heiligen Geist? Vielleicht gehe ich ganz kurz auf diese Frage über den Heiligen Geist noch kurz ein. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und sagen kann, Jesus ist mein Herr, hat den Heiligen Geist. Er hat noch nicht die Zungensprache. Und wenn der Heilige Geist so in mein Leben kommt oder in unser Leben hineingekommen ist, dann habe ich noch nicht den Glauben, um Berge zu versetzen. Dann habe ich noch nicht Offenbarungen, Gesichter. Das ist alles das nur ein Lernprozess, was nachher kommt. Und Zungensprache oder das Reden in anderen Sprachen ist eine der kleinsten Gaben der ganzen Litanei. Also die kleinste Gabe, also die man schaffen soll, kann. Und es ist eine Gebetssprache. Und die größte Gabe aller Gaben ist die Liebe. die Liebe. Wenn ich in Zungen reden, wenn ich alle Weisheit wüsste, wenn ich alle Erkenntnis hätte und hätte der Liebe nicht, komme ich heute, passt eigentlich heute auch in dieses Thema hinein, worauf es wirklich ankommt. Liebe ist das Größte und alles hört auf und Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, aber die Liebe hört nimmermehr auf. Und das ist also eine Gebetssprache. Eigentlich auch im Kampf gegen Fürsten und Gewalten ist die Zungensprache also ein Schlüssel, ein Mittel. Und solange man nicht mit Fürsten und Gewalten zu kämpfen hat, wird man das auch nicht brauchen. Also und wir bekommen immer das von Gott, was wir immer brauchen. Und ich habe auch in meinem Leben eine Phase gehabt, habe ich vielleicht 5 Jahre nicht in Sprachen gebetet, war aber Pfingstprediger, weil ich gar kein Bedürfnis hatte. Aber dann kamen die Rauschgiftsüchtigen, dann kamen Problemfälle, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und dann habe ich nur noch in Zungen gebetet und gar nicht mehr anders gebetet, weil ich nicht mehr anders durchgekommen bin. So, und das ist eine Sprache der Anbetung. Und wenn wir in Sprachen singen, das hat immer mit unserem Willen zu tun, hat nichts mit dem Heiligen Geist groß zu tun. Also Zungensprache hat nichts groß mit dem Heiligen Geist zu tun. Ihr habt das gehört. Das habe ich auch wirklich richtig gesagt. Es hat mit meinem Willen zu tun. Ich will im Geist singen oder ich will im Sinn singen, schreibt Paulus. Also wenn ich nicht will, niemand kann mich zwingen. Niemand wird mich überreden, auch Gott nicht. Und Gott wird mich auch nicht zwingen. Johannes, sing jetzt in Sprachen. Weißt du, dann kann ich so la 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 singen. Ist genau der Anfang. Und das Singen und Reden in Sprachen ist aber ein Einstieg in die geistliche Welt. Schwimmen, zuerst geht man bis zum Knien rein, bis zur Hüfte, dann bis zur Brust und dann, wenn das Wasser mal bis hierher steht, dann wird geschwommen. Dann wirst du dich tragen lassen. Und das ist eigentlich dieses Beten in Sprachen, also ich Beten in Sprachen, was ich betone, ist eigentlich eine Gebetssprache, wo ich mich vom Heiligen Geist tragen lasse im Gebet, wo ich mich wirklich vom Geist Gottes tragen lasse. Dann gibt es aber das Reden in Sprachen als Gabe. Das ist total was anderes. Das Reden in Sprachen als Gabe ist, wenn ich jetzt als Missionar nach Afrika gehe und muss plötzlich in einem Stamm predigen und ich habe keinen Dolmetscher. Das ist Reden in Sprachen. Wie ist das, als ich in Italien war, in Messina, ich predige und ich habe einen Dolmetscher gehabt in Italienisch. Mir ist sowas noch nie passiert, seitdem ich, also ich bete in Sprachen. Aber sowas, was ich in Italien erlebte, ist mir noch nie passiert. Und ich bin so unter der Salbung, oder wir beide, der Dolmetscher und ich, wir sind beide so unter der Salbung und plötzlich rede ich in Italienisch. Predige in Italienisch und der übersetzt ins Deutsche. Und zwar genau das, was ich in Italienisch gepredigt habe. Und ich merke das nicht einmal, dass ich Italienisch spreche. Ich war so im Herrn und so im Heiligen Geist und übersetzt und sagt, Johannes, was machst du? Sagt er zu mir. Und dann komme ich wieder zu mir und dann fange ich wieder weiter Deutsch. Ich sage, wusste gar nicht, was ich mache. Also praktisch reden in Sprachen. Und ich kann mir vorstellen, dass es so etwas gibt. Und von der Geschichte, Kirchengeschichte, lerne ich oder weiß ich, dass es so etwas gibt. Reden in Sprachen, zuerst einmal als Gebetssprache und weiter nichts. Und dann als Gabe. Als Gabe ist es für Notsituationen, wo kein Sprecher da ist. Tommy Hicks hat in Moskau so etwas erlebt. Es ist auch in der Pfingstgeschichte eingegangen, oder Pfingstlergeschichte eingegangen. Tommy Hicks ist in Moskau eingeladen gewesen, in der Baptistengemeinde, damals noch unter Kommunismus zu predigen. Und dann, die Dolmetscherin war gestellt von der Partei. Und während er so predigt, und Tommy Hicks war ein Pfingstler, dann sagt die Dolmetscherin, so ein Quatsch übersetze ich nicht. Und setzt sich hin. Und jetzt steht Bruder Tommy Hicks vorne vor versammelter Gemeinde, schließt die Augen und fängt an, in Sprachen zu beten. Und als er fertig ist, kommt die Dolmetscherin, gibt ihm eine Ohrfeige und sagt, du bist ein Spion, du sprichst perfekt Russisch und hast mich missbraucht als Dolmetscherin. Du hast hier 20 Minuten in Russisch den Leuten was gepredigt. In perfektes Russisch. Also, es gibt Sprechen in Sprachen. Das kannst du nicht lernen. Das kannst du auch nicht üben. Das kannst du auch nicht sagen, ich will jetzt. Das kannst du nicht, das geht nicht. Das ist eine Gabe. Aber in Sprachen einfach zu sagen, Gott, ich lobe dich und ich preise dich. Und wenn ich sage, so lass uns Gott in Sprachen loben, das kann jeder, wenn er will. Also es hat mit meinem Willen. Und das ist eine Kindersprache eigentlich. Es ist so, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Es ist ein Lallen mehr. Es ist etwas Unverständliches. Aber der Geist Gottes gibt, plötzlich du spürst, Mensch, ich sag, ich habe das dem Heiligen Geist das und das gesagt. Der Geist erforscht alle Tiefen und bringt es vor Gott, übersetzt es. Du sagst nur vielleicht betest du nicht mehr als nur lalalalalalalalalalalalalala. Du sagst nicht mehr. Aber in diesem lalalalalalalala sind Schwingungen. In diesem lalalalalalalala sind Botschaften drin enthalten, die der Heilige Geist, da seufzen. Und eigentlich, was ist seufzen? Weißt du, was Seufzen? Rosemarie, was ist Seufzen? Nicht einmal so. Selbst dieses Seufzen, die Bibel sagt, der Heilige Geist vertritt unser Seufzen mit einem unaussprechlichen Stimme oder Botschaft vor dem Thron Gottes. Der Heilige Geist weiß, guck mal, der hat so einen Schmerz, so einen Stich in der Seele, der ist so verletzt. Und wenn wir beten, und du kannst auch ganz genau vorstellen, feststellen, wenn du in Sprachen betest, du betest manchmal, du klagst manchmal, du freust dich manchmal, du heulst manchmal sogar, so weinerliches Singen, auch wenn wir in Sprachen singen. Also, das sind also eigentlich diese Gebetssprache sind nichts anderes wie die Stimmungen und Schwingungen des inneren Herzens zu Gott gegenüber. Und das kannst du in Deutsch, das kannst du in fremden Sprachen, das kannst du in welcher Sprache auch immer. Es ist einfacher, wenn wir in Sprachen, aber ich kann auch das gleiche auch in Deutsch das sagen. Bloß dann spielt mein Geist mit. Für mich persönlich ist, und ich komme auch heute das Thema, weil ich nehme das Thema jetzt ein bisschen vorne weg, weil ich das Thema auch behandeln werde. Also wie kommen wir auf neue Gedanken, gute Gedanken? Wenn ich in Sprachen bete, hört mein Denken auf. Der Sabbat für die Gedanken. Dann denke ich nicht, dann überlasse ich meinen Bauch zu denken, meine Zwerchfell zu denken oder meine Lunge zu denken und meine Zunge zu denken. Die sollen denken, aber mein Verstand denkt nicht, ich rede mit Gott. So, das ist Beten und Sprechen in anderen Zungen. Aber was Errettung, das hat nichts mit der Errettung zu tun. Jeder, der den Jesus Herr nennen kann, du musst nur Herr Jesus sagen, und zwar mit ganzem Herzen. Wenn du das kannst, Herr Jesus von ganzem Herzen zu sagen, hast du den Heiligen Geist. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Du kannst niemand sagen, Gott erbarm dich meiner oder vergib mir meine Sünden ohne den Heiligen Geist. Das ist also ein Werk des Heiligen Geistes, das schon passiert ist. Ist nur noch der Durchbruch nachher, das andere ist mehr, so das Sprechen und Reden. Ich habe natürlich in Stuttgart eine liebe Schwester gehabt, die war 150% Charismatikerin. Und, weil ich über Reden in Sprachen hatte, und diese Schwester hat etwas gehabt, die hat ein Herz für die Ausländer gehabt. Und am Anfang hat sie versucht, Traktate für alle möglichen Ausländersprachen. Also wenn sie auf der Straße jemand begegnete, du Türke, und dann hat sie sofort für den Türken ein Traktat gehabt. Du Jugoslawe, dann gleich für den Jugoslawen ein Traktat. Also die hat für alle Sprachen, die hat so, glaube ich, 60 verschiedene Sprachen an Traktate für jede Sprache, die hat sie in Stuttgart lief und gab zu haben. Aber diese liebe Schwester, die kommt zu mir und sagt, Bruder Matutis, du wirst es nicht für möglich halten. Ich gebe dem Türken ein Traktat und ich kann dem Türken nicht sagen, der fragt, was das ist. Und ich fange an, in Zungen zu reden und der antwortet mir in Sprachen. Also sie redet in Sprachen zu dem Türken. Also sie fängt an, und der ist ganz erschrocken und ganz entsetzt, was sie da gesagt hat. Und dann war es wieder weg. Was ist das? Sprachengebet. Ich habe sowas Ähnliches bei mir in der Gemeinde mal erlebt. Wir haben uns gesagt, in der Bibel steht es, für Ungläubige ist Sprachengebet, wenn in der Evangelisation oder sowas, wenn Fremde da sind, nichts. Also wenn ein Ungläubiger kommt und ihr alle in Sprachen redet, das ist von Sinn. Das Singen ist wieder was anderes oder Anbetung ist was anderes. Haben wir uns vorgenommen, wir reden nicht in Sprachen, die Evangelisationsversammlung. Ich habe aber einen alten Bruder, der hat es natürlich nicht gehört, dass wir nicht in Sprachen reden, wenn wir zusammen sind. Was macht er vorne drin? Hebt ihr die Hände und fangt an, in Sprachen zu beten. Er sagt, Otto, kann sich nicht mäßigen. Der Geist ist den Propheten unterworfen. Ich kann in Sprachen reden, wenn ich will und wenn ich nicht will. Also der Geist ist in diesem Fall ist den Propheten untertan. Also der Prophet kann weissagen, wenn er will, und er kann nicht weissagen, wenn er nicht will. So, und er begeht auch keine Sünde dabei. Natürlich ist Gott traurig, weil er nicht komplett hundertprozentig ihm gehorcht. Aber unser Otto betet. Und als er fertig ist, da kommt eine Griechin, fällt auf den Boden, also kommt zum Altar, fällt auf den Boden, liegt und zittert und bebt und ist entsetzt. Dachte, Otto, was hast du jetzt angestellt? Weißt du, was passiert ist? Der hat in perfekt Griechisch der Frau gesagt, was ihr Problem ist. Und der Mann steht da und sagt, woher weiß das alles? Die kam nämlich von der Straßenversammlung direkt rein. Und er hat kaum Deutsch gekonnt. Was ist da los? Wer hat uns verraten? Und genau ihr Problem. Der hat sich bekehrt, Frau Nikolaidis, der wieder nachher getauft, die ist nachher in die Gemeinde gekommen. Alles nur durch ein Sprachengebet. Deshalb, wir müssen also auch da uns vom Geist Gottes leiten. Manchmal ist auch die Regel oder Vorschrift, das machen wir nicht. Manchmal sollte man das auch machen. In Kiel, auf dem Wilhelmsplatz, wir haben Evangelisation. Haben wir auch gesagt, wir sind anständige Pfingstler, wir geben keinen Anstoß, kein Ärgernis, niemand. Und wenn Leute es nicht verstehen, ist okay. Aber für uns in unserem Kreis machen wir das. Und dann passiert Folgendes. Da sitzt hinten, so in der letzten Reihe, sitzt ein junger Hippie. Damals war die Hippie-Bewegung, Jesus People. Und der 17, 18 Jahre alt fängt an in Sprachen. Redet ziemlich laut und zittert dabei. Und ich bete, ich wollte eigentlich nicht machen. Normalerweise heißt, wenn es so im Gottesdienst passiert, dann sollte man um die Auslegung bitten. Also Sprachengebet und Weissagung. Es wird Kombination, gibt eine Kombination. Sprachengebet und Weissagung. Und bete, lieber Gott, hätte ich gebracht, wenn ich es gewollt hätte. Aber ich sage, lieber Gott, lass doch in der Gemeinde jemand die Auslegung bringen. Und dann stehe ich vorne und sage, wer hat hier die Auslegung? Und was passiert? Eine alte Schwester, Kinderstundentante, die nie Kiel verlassen hat, meines Wissens, bringt die Auslegung. War nichts Weltbewegendes. Es waren Bibelverse oder ein paar Worte Gottes, die so gepasst haben, also ermutigende Worte. Nichts Weltbewegendes. Okay? Ich stehe an der Tür, verabschiede die Leute oder am Zeltausgang. Und dann kommt einer, hier wird Theater gespielt. Hier werden Leute verarscht. Sag ich, wie bitte? Ja, sagt er. Und dann sagt er, sagen Sie mal was. Der Lümmel da hinten zeigt auf diesen jungen Hippie. Der Lümmel spricht Lateinisch und das alte Weib übersetzt wortwörtlich. Das hätte ich auch machen können. Ich bin Professor hier an der Uni in Kiel und ich habe alles verstanden, was der gesagt hat. Der hat ein klares, sauberes Lateinisch. Der hat hier Lateinisch übersetzt und ist Frau. Und dann sagt ihr, das wäre vom Heiligen Geist. Dann kommt der Junge und sagt, was habe ich getan? Bitte verzeihen Sie. Ich weiß nicht, es kam über mich. Also ich musste reden. Wenn der Heilige Geist das erste Mal über Menschen kommt, kann sowieso nichts. Da geht der Gaul durch. Dann hast du nicht die Kontrolle, weißt das nicht. Und bei dem ist das erste Mal passiert in dieser Zeltversammlung, weil der Heilige Geist auch gegenwärtig war. So, entschuldigen Sie mal, Herr Pastor, ich weiß nicht, was das war, aber das kam aus mir raus, es platzte raus. Ich sage, beruhigen Sie, es ist schon in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, Schwester, die ist auch Käthe. Sie ist auch Käthe. Schwester Käthe, komm mal her. Hast du verstanden, was der gesagt hat? Nee. Kannst du Lateinisch? Nee. Die hat gerade Hilfsschule abgeschlossen. Und so weiter. Aber das war Sprache und Auslegung. Das ist gewaltig. Und dann stehen noch seine Studenten, denn der wollte uns auseinandernehmen an diesem Gottesdienst, der Professor. Da seine Studenten mitgebracht, die haben noch Theologie, also er hat auch Theologie unter anderem gelehrt. Und er wollte uns auseinanderreißen. Und sagt, Herr Professor, ist das wahr, was da abläuft? Sagte, ich werde doch noch meinen Ohren trauen können. Und dann fragt einer der Studenten, was muss ich tun, um den Heiligen Geist zu bekommen? Und ich habe einfach nur ganz spontan gesagt, beten und fasten. Beten und fasten. Und der hat das ganze Geld gleich ins Opfer reingeschmissen. Er sagt, ich werde beten und fasten, dass ich bekehrt, der Student, und ist geisterfüllt worden und hat auch in Sprachen gelobt und gebetet. Du siehst also, manchmal kannst du nicht so gehen. Ich wollte nur sagen, dass es verschiedene Stufen, Unterschiede gibt und auch hier im Sprechen in anderen Sprachen. So, heute Abend, wie kommt man auf neue Gedanken? Vielleicht deswegen, jetzt heute Abend, über den Heiligen Geist. Wie kommt man drauf? Und wir brauchen das prophetische Wort, das prophetische Reden des Heiligen Geistes. Vater, wir möchten uns öffnen für das Wirken deines Geistes heute. Und ich möchte, dass dein Geist die Kontrolle übernimmt über diesen Gottesdienst und dass dein Heiliger Geist zum Zug und zum Ziel kommt mit jedem Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir stehen und was unsere Fragen sind, was uns unter den Nägeln brennt, Herr, und du kannst uns die Fragen beantworten heute Abend. Amen. Was ist der Sinn des Lebens? Menschen fragen danach, wozu lebe ich? Und wir möchten Antworten finden, und zwar gültige Antworten, befriedigende Antworten. Antworten, wo wir sagen können, damit kann ich leben. Was ist der Sinn des Lebens? Und das sind, wo die Gedanken kommen. Wenn ich anfange zu suchen, anfange zu fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und so weiter. Unser ganzes Leben ist eine reine Orientierungsfrage und Sache. Ich will mich orientieren. Wo bin ich und wo gehe ich hin? Und deshalb suche ich neue Gedanken. Herr, jetzt bin ich gehe schon jahrelang in die Kirche und ich habe es immer noch nicht gefunden. Ich bete schon so lange und ich habe noch keine Antwort. Und was ist falsch und was läuft falsch in meinem Leben? Wir suchen gute Gedanken, nutzbringende Gedanken, Gedanken, die mich aufbauen, ermutigen. Wir suchen Gedanken, die uns weiterbringen, uns helfen. Und ich übernehme eigentlich alles. Du übernimmst von Leuten, die mit dir zu tun haben, du färbst ab, du bist wie ein Chamäleon, der sagt es so und dann glaubst es vielleicht nicht, aber im Nachhinein glaubst es doch, was der gesagt hat. Also du eignest dir manche Wahrheiten an. Edison, der so viele Erfindungen und Entdeckungen gemacht hat, der sagt, 1% seiner Erfindungen ist Inspiration. 1% ist Inspiration und 99% ist Transpiration. Also 1% Inspiration und 99% Transpiration. Dann nimmst du das und verbesserst, veränderst es ein bisschen und formst ein bisschen um und dann ist es deine Sache. Durch dein Fleischwolf gegangen, ist es deine Wurst. Also 1% Inspiration, und eigentlich das ist genau das, was Inspiration ist, auch in der Prophetie. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, du kriegst nicht die ganze Predigt, du kriegst ein Stichwort. Und dann mach weiter an diesem Stichwort. So wie Gott uns redet. Gott gibt uns ein Stichwort. Und es ist immer gut, ich rate unseren Geschwistern und Freunden, wenn ihr schlaft, neben Bett am Nachttisch, Kugelschreiber und Papier. Wenn Gott redet, schnell aufschreiben, denn hinterher vergisst du das, was du Gott im Traum dir gesagt hat, was Gott dich gelehrt hat oder was für ein Gedanke dir gekommen ist, wenn du morgens noch ganz klar bist, aufgewacht und aufwachst. So, die Frage ist, brauchen wir überhaupt neue Gedanken? Jemand kommt zu mir und sagt, Gott redet zu mir nicht. Gott redet durch die Bibel zu uns, zuerst einmal. Aber ich brauche doch nicht immer jeden Tag neue Gedanken. Stell dir mal vor, ich bin froh, wenn ich die alten ausleben kann. Also, wenn ich ständig neue Gedanken bekomme, ist es auch sinnlos. Gott überschüttet mich nicht, sondern ich muss zuerst mal die alten ausleben oder im Augenblick habe ich keine Probleme oder ich kann mit meinen Gedanken genauso weit kommen, muss nicht ständig an die Tankstelle fahren, auftanken wieder neu und so weiter oder prüfen, ist noch alles in Ordnung oder Luft nachkontrollieren. Ich fahre. Verstehst? Aber wenn ich dann merke, das zieht mir auf eine Seite, dann brauche ich Kurskorrektur und dann neue Gedanken. Also neue Gedanken braucht man nicht immer. Ist man auch nicht, weißt du, es ist zu fantastisch und zu wundersam und zu wunderbar, wenn man ständig neue Dinge bekommt. Aber wir sollten von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen. Von Erfahrung zu Erfahrung. Und uns nicht im Kreis drehen, aber solange ich noch auf der Strecke bin und unterwegs bin mit Gott und ich weiß, Gott ist noch mit mir und die Salbung ist noch mit mir, brauche ich nichts Neues. Das gilt also auch, dass ich auch in der Gnade Gottes wachse. So, jetzt wird Stoff für Stoff, Lektion für Lektion durchgenommen und jetzt ist alles in Ordnung. Aber wenn ich merke, plötzlich ist etwas nicht in Ordnung, die Räder greifen nicht mehr, das Ding dreht sich nicht mehr, das Ding bewegt sich nicht mehr, dann sollte man aufhorchen und sagen, was ist los? Wenn wir merken, dass ich also bin jetzt schon ein ganzes Jahr lang bin nicht vorwärts gekommen mit meinem geistlichen Leben. Oder ich habe keine neue Erfahrung, keine neue Entwicklung gemacht. Ich bin immer stagniert. Ich habe kein Erfolgserlebnis, keine Gebetserhörung, kein Wunder mehr. Oder sag mal, weißt du, jeden Tag ein Wunder wäre Katastrophe. Du musst ja diese Wunder auch verarbeiten und verdauen. Und oder jede Woche eine Heilung. So krank kannst du gar nicht sein. Da musst du also wirklich ganz kaputt sein. Jede Woche eine Heilung. Aber in dem Moment, wo du es brauchst, gibt Gott. Und manchmal gibt Gott uns nur Impuls und ein Stichwort. Und manchmal nur ein Bild. Und jetzt heißt es, dieses Bild auszulegen, auszuarbeiten. Also bei mir ist es, wenn ich für Kranke bete, zeigt Gott ein Bild. Ich habe am Sonntag jemand erzählt, ich bete mit jemand aus der Gemeinde hier. Bete mit jemand und dann sehe ich einen Teller mit Schnitzel oder Steak. Und so ein bisschen Medium oder also Blut läuft auf jeden Fall raus. Sehe ich das, denk mir nichts dabei, mache wieder weiter. Aber wieder kommt dieses Bild. Und wenn Gott dreimal das gleiche Bild zeigt, horche ich auf. Wie kriege ich neue Gedanken, ist das Thema. So horche ich auf, denke, nee, hier muss man jetzt nachhaken. Und dann frage ich diese Person, und diese Person hat Würgeanfälle gehabt, keine Luft gekriegt, Erstickungsanfälle und dergleichen. Das war das Problem, weswegen sie zu mir zum Gebet kam. So, Gott leitet in der Seelsorge und gibt den Gedanken, was man sonst selber nie drauf kommen würde. Und die Ärzte hätten schon probiert und kein Mittel gefunden. Die war sogar in der Psychiatrie und muss Tabletten nehmen und hat sogar so Atemgerät dabei, damit, wenn sowas kommt, Erstickungsanfall kommt, damit ihr geholfen wird. So kam sie zu mir. Und dann sehe ich diesen Teller und sage, Schwester, sag mal, isst du Fleisch? Ich muss ja langsam mich vortasten, wenn ich dieses Bild sehe. Ich kann nicht gleich kommen und sagen, hör mal, lass doch deinen Steak weg. Ich muss wissen, ob du überhaupt Steak isst. So, oder dass das ihr Problem ist. Und dann, ja, wir essen nicht so viel Fleisch. Er sage, esst du wirklich kein Fleisch? Doch ab und zu mal, wenn ich mit meinem Mann ausgehe und so und sage, was isst ihr? Ja, Steak. Mein Mann mag also furchtbar gern Steak und ich esse auch bestelle immer das Gleiche, was mein Mann auch bestellt. Und so geht's dann hin und her. Und dann sage ich, sag mal, isst du auch Medium oder so? Also ist noch Blut drin irgendwie so? Ja, sagte, das ist ich sage, gut. Jetzt brauche ich nicht mehr weiter beten, auch keine Offenbarung mehr. Wir haben die Offenbarung. Und jetzt heißt es, diese Offenbarung auszuarbeiten. Und was hat der Heilige Geist jetzt genau gesagt? Er hat gesagt, so, wir machen jetzt einen Test. Du wirst jetzt eine Woche oder ja eine Woche bis 14 Tage kein Fleisch und kein Steak essen. Und zwar nur Salat und Gemüse und so weiter. Und da wollen wir sehen, ob diese Anfälle auch kommen. Erstickungsanfälle nicht gekommen. Wir machen die Gegenprobe. Er sagt, und jetzt gehst du mit deinem Mann aus und jetzt nimm Steak und bestell es und so weiter. Und dann prüfe das, was in der nächsten Woche. Und gleich Tag drauf kamen diese Erstickungsanfälle. Er sagt, gut, jetzt weißt du. Und in der Bibel steht, Blut und Ersticktes sollst du nicht essen. Das war im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, haben wir da beschlossen. Blut und Ersticktes sollst du nicht essen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, wir machen's. Jetzt isst mal nicht und jetzt wirst du sehen, ob es kommt oder nicht. Nicht gekommen ist bis heute nicht gekommen, weil sie sich daran gehalten hat, Blut und Ersticktem nicht gegessen. Das erzähle ich dem Arzt so nebenbei und sage, ich habe eine ganz tolle Heilungsmethode. Leute, die Erstickung und Asthmaanfälle haben, ihr habt die Lösung für die. Und dann sage ich, also Blut und Ersticktem, sollen die wegbleiben, dann haben die schon allein ein großes Teil von Problemen weg. Und ja, dann sagt der Arzt, Sie sagen nichts Neues. Sie müssen sich vorstellen, diese armen Tiere, die werden von Polen bis nach Spanien transportiert, in diesen Wagen, was sie dann für Schock und für Ängste ausstellen, da werden sie geschlachtet und dieser Todeshormon, der freigesetzt wird, der wird nicht abgebaut im Blut, bleibt im Blut und wenn sie dann ihren Steak essen, das ist alles im Steak und diese Todeshormone, was die Tiere zurückgelassen haben im Blut, das nehmen die in sich und sie müssen sich nicht wundern, sagt er mir. Du siehst also, so leitet Gott. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und so gilt es in vielen anderen Sachen. So können wir Probleme lösen, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten. Dieses prophetische Wort ist ganz arg wichtig. Ganz besonders in der Zeit, wo wir heute leben. Ohne den Heiligen Geist wirst du nie auf neue Gedanken kommen. Ohne Wort Gottes wirst du nie auf neue Gedanken kommen. Wenn ich neue Gedanken suche, schlag die Bibel auf und fang an zu lesen. Und dann ist, wie Gott zu einem spricht. Und dann bete ich darüber und der Heilige Geist offenbart es uns. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sagt der Herr Jesus, aber der Geist. Du brauchst also, um was Neues zu denken, was überhaupt total Neues, was für dich fremd ist. Ich lese 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20 und 21. Ihr müsst euch nämlich von vornherein darüber klar sein, schreibt Petrus, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn, also du kannst nicht hergehen und die Bibelstelle, das habe ich in der Bibel gelesen, die Bibel lässt keine eigenmächtige Deutung. Ich kann über die Bibel nur predigen, wenn der Heilige Geist mir die Inspiration gibt. So, und er schließt. Ich kann natürlich ein Referat halten über den lieben Gott. Ich kann ein Referat halten über den Heiligen Geist. Ich kann ein Referat halten über Zungenreden und so weiter. Aber das ist alles Quatsch. Das sind alles nur Referate, Vorträge, die Offenbarung ist. Und du kannst auch der Predigt nur folgen. Deshalb manche schlafen in der Predigt. Oder manche träumen. Oder manche sagen, ich habe es nicht verstanden, was hat er überhaupt gewollt hier? Und er hat Predigten gehabt, wo manche sagen, also, ich weiß nicht, Fleisch und Blut verstehen nichts vom Reich Gottes. Das geht hier rein, da raus, war wunderbar. Mehr weiß es auch nicht, was es gewesen ist. Und es ist gut, dass du nicht mehr weißt. Aber Gott will durch Einsatz, und das passiert auch in der Predigt. Und du musst nicht denken, jetzt ich habe die, weißt du, ich habe 2 Stunden gepredigt und ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich bin am Schluss genauso gescheit gewesen wie am Anfang. Aber weißt du, was in der Predigt passiert? Das ist nur ein Stichwort. Nur ein Stichwort und da genügt. Das genügt. Du brauchst nicht die ganze Predigt. Aber weißt du, wenn 20 Leute sind, sie brauchen 20 Stichworte. Das muss für jeden etwas sein. Das ist deshalb, im Geist zu predigen, geistliche Gottesdienste abzuhalten, ist nicht so einfach. Für jeden etwas. Und nicht nur das, sondern die nehmen die Leute das nach Hause. Und ich bin manchmal verblüfft. Ich bin zu Hause, dann kriege ich vom Mann den Anruf, was ich am Sonntag gepredigt hätte. Warum? Die Frau hat erzählt, total ganz was anders. Aber das hat ihn so getroffen. Und so angesprochen. Und dabei habe ich das gar nicht gepredigt. Aber die hat es natürlich so nach Hause genommen und so brühwarm serviert. Das hat der Pastor gesagt. Dann, weißt du, ich predige und die bringen zu Hause die Auslegung. Okay. Prophetisches Reden. Darum müsst ihr euch nämlich von vornherein darüber klar sein, wenn ihr hierher kommt zum Leopoldplatz, Neue Nazareth-Kirchstraße 51, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Das lässt gar nicht zu. Gott lässt es gar nicht zu. Also Gott wird das blockieren, verhindern. Denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. Von Gott aus geredet. Und manches Mal ganz was Verrücktes, du hast gar nicht damit gerechnet. Aber etwas wird gesagt, etwas wird getan, etwas passiert und das ist alles vom Heiligen Geist. Komisch. Ohne Offenbarung werden wir nie auf neue Gedanken kommen. Ohne, dass der Heilige Geist irgendwo mitmischt. Matthäus Kapitel 4, da ist die Sache, wo Jesus dem Teufel erwidert, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also wir brauchen Worte, die durch den Mund Gottes gegangen sind. Gute Gedanken kommen also aus dem Mund Gottes, Gott spricht. So, Psalm 1, da heißt es wohl dem, der am Wasser gepflanzt ist. Also wenn du am Wasser gepflanzt bist, da fließt so viel vorbei, du wirst nicht den ganzen Fluss austrinken und ausleeren. Aber du wirst immer so ein paar Tropfen mitnehmen und hochbringen. Eine gute Umgebung ist wichtig, um Worte Gottes zu hören. Eine gute Predigt oder gute Atmosphäre, guter Boden ist nötig, um einfach Impulse vom Heiligen Geist zu bekommen. Oder auch Psalm 23, eine gute Weide. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Stell dir mal vor, du wirst auf einem Stoppelfeld geweidet. Stoppelfeld, also alles abgemäht, abgedroschen, abgeerntet, nur noch so Wurzelreste. Die Versorgung ist so wichtig. Wenn du viel mit dem Wort Gottes versorgt bist, wirst du kein Problem haben, mit Gottes Wort zu hören, gute Gedanken zu haben. Du wirst jeden Tag so viele Gedanken haben, dass du die gar nicht verarbeiten kannst. Dass sogar noch anderen auch noch ein paar gute Gedanken geben kannst. Wenn deine Mutter da diese Gedichte geschrieben hat, sind gute Gedanken, die sie einfach weitergegeben hat. Und die kann sie gar nicht gebrauchen. Jetzt hat sie so viele Gedichte in der Herrlichkeit Gottes, da singen die Engel und so weiter. Aber sie hat einfach so viel produziert, dass man fast jeden Sonntag, denke ich, dass wir für jeden Sonntag ein Gedicht bald haben. Okay. Also, wir sind so kreativ, wenn der Heilige Geist uns übernimmt, wir haben so viele Worte. Mir geht es auch. Ich weiß gar nicht, wann ich was predige, obwohl ich schon so viel predige. Nein, wann ich predigen sollte. Ich habe so viel Stoff und ich versuche mich in der Regel, mich nicht mit den Themen zu wiederholen, sondern da ist so viel da. Ich sage, mein Gott, ich brauche eine ganze Ewigkeit, um das alles aufzuarbeiten, was du mir nur schon beim einen einzigen Gebet zeigst. Wie redet Gott? Und dann steige ich ins Auto, fahre zurück und wenn ich schon zurückkomme, habe ich schon ein Blatt voll unterwegs und bei roten Lichtern, wenn ich so stehe, da gehe die tollsten Gedanken und ich warte. Dann schreibe ich es einfach nieder. Gott hat was gesagt. So ein Stichwort. Nur ein Stichwort. Aber dieses Stichwort ist dann nachher eine Predigt. Und wenn du die Leute anschaust, die der Welt was gegeben haben, die Menschen, Männer und Frauen, sie wurden immer alle inspiriert. Irgendwie nachts, ein Traum, eine Erleuchtung, eine Vision, einen Gedanken, ein Einfall. So, und ich denke, neue Gedanken kommen sehr oft nachts. Warum? Weil wir entspannt sind. Oder wenn du unter der Dusche bist. Oder, verzeih mir, wenn ich das auch sage, auf dem Örtchen sitzt. Auch da, weil du da entspannt bist. Immer wenn wir entspannt sind. Weißt du, wir sind so verkrampft, dass wir manchmal gar nicht mal entspannt essen können. Aber wenn wir entspannt sind, jedes Mal, wenn wir entspannt sind, dann redet Gott zu uns. Und deshalb, um Gottes Stimme zu hören, ist eine ganz wichtige Sache Entspannung. Nicht überfordert, nicht angestrengt, nicht gestresst. Inspiration, so Sternstunden des Menschen, kommt, wenn wir ja entspannt sind. Gott, ich kann nicht mehr. Bin ich fertig, jetzt bin ich am Ende, jetzt weiß ich nichts mehr. Und das sind die Momente, wo Gott redet, wo wir ein neues Wort von Gott bekommen, wo wir erfinderisch werden, wo wir Anschlüsse bekommen, wo wir von Gott belehrt werden plötzlich. Jetzt, und da ist vielleicht kein Prediger da, da ist keine Bibel da, da ist keine Gemeinde da, kein Bruder, keine Schwester da, aber Gott ist da. Wir werden von oben her geleitet. Plötzlich, jetzt weiß ich's, aha, dieses Aha-Erlebnis. Das ist also wie Gott zu einem Redner im Wort Gottes. Es ist das Aha, jetzt, das ist es. Aber manchmal auch durch hartes Selbststudium, durch harte Ausbildung, auch dazu kommt man zur Erkenntnis der Wahrheit. Und deshalb aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Der Heilige Geist ist es, aber da muss uns zu uns auch reden dürfen und können. Wir müssen uns Zeit nehmen für Gott. Gott ist ein bisschen langatmig, er ist langmütig. So gut, von geduldig und von großer und so weiter. Also Gott ist langmütig, aber wir müssen also uns Zeit nehmen, um Gott zu reden. Ich kann nicht jetzt sagen, so, bitte, bete jetzt mit mir. Und alles, was so schnell passiert, das ist Hamburger und McDonald's und sonst was, aber das ist nicht Heiliger Geist. Wenn du Gott begegnen willst und was Gutes haben willst, muss ich hinsetzen, dir Zeit nehmen, ein halbes Jahr vielleicht warten. Ist zu lang für uns natürlich, bis dann sind wir schon gestorben. Nein, aber Gott sagt, nimm dir Zeit. Moses musste eine ganze Woche warten, bis er Gott begegnen durfte. Wenn wir die Alten anschauen in der Bibel, wie sie Gott begegnet sind, Herr, gib mir ein Wort. Schau nur den Moses, er ging in die Stiftshütte, lag vor dem Herrn, nichts gekommen. Und dann musst du vielleicht manchmal wochenlang vor dem Herrn liegen, suchen, fragen. Und dann kommt ein Stichwort, schließlich irgendwann mal dieser Impuls. Manchmal kommt ein neues Wort, ein neuer Gedanke durch Diskussion, wenn Gottes Kinder zusammenkommen. Juden sagen, in Talmud steht drin, wenn zwei Juden zusammenkommen, der dritte im Bunde ist der Herr. Also wenn zwei Gotteskinder zusammenkommen und sie über Gott reden, ist Gott der dritte. Also es ist so wichtig, wenn du mit Gotteskindern zusammenkommst, nicht Unsinn quatschen und nicht über andere herziehen und reden, sondern rede über Gott. Und dann redet Gott zu dir, dann bekommst du während so, was siehst du, wie erkennst du das und so weiter, dann wird das Wort Gottes lebendig. In der Bibel heißt es, die Leute in Berea waren klüger als die Leute in Achaia, denn das Wort Gottes wohnte reichlich in ihrer Mitte. Ich würde mich freuen und riesig jubeln und jauchzen, wenn unsere Geschwister, als die Boston Church noch ein bisschen extremer war, die da drüben sonntags nachmittags sich eingemietet hatten, die waren noch extremer. Die haben den Leuten angewiesen, ihr müsst die Bibel lesen und immer so zwei und zwei zusammengebunden. Du gehörst zusammen und so. Und die haben dann einander gefragt, was hast du heute gelesen? Was ist dir groß geworden? Was hat der Herr dir aufgeschlossen? Und so weiter. Und dann saßen die auf der Parkbank draußen, wenn die Sonne schien, und die haben miteinander gelesen und miteinander die Bibel verglichen. Das ist, was Kinder Gottes tun sollen. Die Bibel vergleichen, einander anrufen und nicht, weißt du schon das Neueste, was bei uns in der Gemeinde Gottes los ist? Oder was weiß ich, wo, hier an der Nazareth-Kirchstraße 51? Oder weißt du, was da in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche los ist? Vergiss das alles. Den interessiert niemand. Nur der Teufel interessiert sich dafür. Der will wissen, was da los ist. Aber weißt du, lass uns interessieren, was hast du von Gott bekommen? Du hast ein Wort bekommen und vielleicht und sehr oft ist, und Geschwister, warum wir keine neue Botschaft und kein neues Wort Gottes von Gott haben, ist, weil wir nicht miteinander über Wort Gottes reden. Wir reden über jeden Quatsch und Unsinn, über Materialismus, über vergängliches Zeug, über Plunder, spießbürgerlichem Kleinkram. Wir reden darüber. Weißt du, ich krieg was, aber das ist nicht vollkommen, das ist nur so ein Teil, nur ein Bruchstück. Die andere Person kriegt ein anderes Bruchstück. Und so, wenn zwei zusammenkommen und der Herr dazwischen ist, plötzlich entsteht Kommunikation. Du hast Pro, ich habe Contra. Und jetzt zusammen aus Pro und Contra, also These, Antithese, entsteht Synthese. Und ich denke, es ist so wichtig, Geschwister, wenn wir anfangen, über Wort Gottes zu reden, wir kommen auf die tollsten Entdeckungen. Und deshalb hat der Heiland immer zwei und zwei zusammen ausgeschickt. Das ist keine Sünde. Hat nicht fünf ausgeschickt, wäre zu viel. Zwei und zwei, die reichen. Und die gehen zusammen, wie siehst du das? Und jeder sieht etwas anders und beurteilt die Sache anders. Und so entstehen neue Gedanken. Aber wir sind so Einzelgänger. Der Heilige Geist gibt uns Anstöße. Wie macht er das? Durch Konfrontation. Weil wir sonst nicht, wir werden mit der Nase draufgestoßen sozusagen. So ist, wie der Heilige Geist uns die Anstöße gibt. Also wir werden regelrecht draufgestoßen durch Angriffe, Kritik, durch Zweifel, durch Versagen. Irgendjemand macht einen Fehler oder sagt, nein, da gehst nicht hin, aber du gehst erst recht hin und dann fällst du in eine Grube rein und wunderst, warum das was passiert ist und so weiter. Und dann fragst du, was habe ich falsch gemacht? Also zusammen, zwei und zwei, Verbindung. Befruchten. Es ist genauso, der Mensch, wenn der Mann allein oder die Frau allein auf dieser Welt wäre, gibt's keine Menschen. Aber durch diese gegenseitige Befruchtung. Alles auf dieser Welt, was existiert, besteht aus Befruchtung. Und interessanterweise, wenn wir so von Adam und Eva lesen, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar ihren ersten Sohn. Aus diesem Erkennen kommen Söhne und Töchter, kommen Produkte, kommen Ergebnisse raus. Solange wir nicht mit dem Gegenstück uns beschäftigen, mit Gegenteil, Pro und Contra, also männlich und weiblich, wenn wir uns nicht mit diesem beschäftigen, wir kommen da nicht weiter. Wir müssen uns also mit den Gegensätzen beschäftigen und auf die Gegensätze hören, was sagt der andere? Wie sieht er mich? Und wie sehe ich ihn? Und in der Mitte treffen wir uns, dann weiß ich ganz genau, wie der Herr mich sieht. Also der andere ist wie so ein Spiegelbild zur Reflexion. Es sei denn, heißt es im Wort Gottes einmal, in Johannes 3. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Oder anders übersetzt, vernimmt nichts vom Reich Gottes. Also eigentlich jetzt müssen wir es so sehen, den Menschen draußen auf der Straße nützt es nicht, dass du da vom Reich Gottes was erzählst, vom Himmel, von der Wiederkunft Jesu. Der Mensch draußen auf der Straße hat keine Ahnung. Dem musst du sagen, Jesus ist gekommen, dass er den Heiland braucht. Er muss erstmal Bürger des Himmels werden, denn Gott offenbart seine Geheimnisse nur Kindern Gottes, nur Bürger des Himmels. Und deshalb, wenn einer nicht wiedergeboren ist oder noch nicht zur Wiedergeburt durchgebrochen ist, natürlich, wann bin ich wiedergeboren? Und du fragst, bin ich schon wiedergeboren? Großes Problem. Genauso, habe ich schon Geistestaufe? Habe ich schon meine Heiligung? Bin ich schon wirklich befreit? Wann bin ich wiedergeboren? Ich sage euch ein Geheimnis, das schnallt ab. Petrus tippelt 3 Jahre lang mit dem Herrn Jesus. Wirkt Zeichen und Wunder, treibt Teufel aus und alles. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn du dich da mal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Also 3,5 Jahre Apostel sein, dann bist du jetzt wiedergeboren. Nach der Aussage Jesu. Zerbrochen, wenn du dich dermals bekehrst. Also Wiedergeburt ist eine Sache, die wir nicht bestimmen, die nur allein Gott im Himmel bestimmt. Und deshalb, um diese geistlichen Dinge zu verstehen, brauchst du von Gott geschenktes Verständnis. Erstmal ein Apparat, das empfängt. Du kannst mit deinem CD-Player kein Programm, irgendein Radioprogramm oder Fernsehprogramm empfangen. Wäre Wahnsinn, verstehst? Jedes Gerät hat eine bestimmte Aufgabe, für bestimmte Sache zu empfangen. Und genauso, wir brauchen einen Empfänger, das die Stimme Gottes empfängt. Nicht nur Kurzwelle und nicht nur ein Sender, sondern wir brauchen einen Sender, einen fähigen Weltenempfänger. Ich würde sagen, Gottesempfänger. Wenn ich im Urlaub fahre, dann habe ich immer so einen Weltenempfänger. Ich will meine Nachrichten wissen, was in Deutschland passiert, ob noch Deutschland existiert oder nicht, wenn ich irgendwo weit weg im Ausland bin. Und dann kann ich den Weltenempfänger Deutsche Welle oder sonst wo irgendwie empfangen. Aber mit dem einheimischen Sender Radio, da kann ich lang suchen, werde ich nichts finden. Ich brauche einen Empfänger, der auch so auf die Kurzwelle ausgerichtet ist oder lange Welle oder Mittelwelle ausgerichtet ist. Und da kann ich dieses empfangen. Haben wir den Empfänger schon? Sind wir schon so ausgerichtet? Ich habe zeitlang eine Parabolantenne bei mir. Ich wollte die ganzen Programme sehen, was so alles in der Welt läuft. So Parabolantenne auf dem Balkon. Weißt du, da brauchst du auch die richtige Einstellung für den richtigen Sender. Wer sowas hat, der weiß, wovon ich spreche. Da musst du deichseln zuerst einmal. Und nur eine kleine Verdrehung, eine kleine falsche Position und hast schon alles falsche Sender von ganz woanders, aus China. Was kann ich mit Chinesisch anfangen? So, du musst ganz genau diese Parabolantenne einstellen. Und das Gleiche gilt auch für Kinder Gottes. Geistlich musst du genau eingestellt sein auf den Herrn. Und die Einstellung ist nicht von Anfang an da. Da musst du drehen, da musst du dran arbeiten und fummeln, bis du die Einstellung hast, um den Herrn zu empfangen. Woher kommen Ideen, Inspiration? Woher kommen Gedanken und so weiter? Die kommen von drüben, vom Jenseits, über die Grenze, einfach von der anderen Seite. Und dazu brauche ich einen Empfänger. Der Sender sendet schon Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, aber wir haben keinen Empfänger. Wie soll ich dich empfangen? Und so entwickeln sich Ideen. In 1. Könige 18, Vers 44 bis 45, da ist Elia, er betet. Und du musst vorstellen, wie krieg ich etwas von Gott? Hier steht es geschrieben, wie du was von Gott kriegst. 1. Könige 18, Vers 44 bis 45. Nimm den Kopf zwischen die Knie. Probier einmal, wer das kann. Der muss schon ein Athlet sein. Ein Sportler sein. Und Elia nahm, und dann musst du vorstellen, das war Prophet. Elia war ein Mensch wie wir und er betete ein Gebet. Und ihr wisst ja, was Jakobus alles schreibt in Kapitel 5. Versuch einmal. Wollen wir den Test machen miteinander? Den Kopf zwischen die Knie zu nehmen und das 7-mal auf den Karmel. Zuerst mal da drauf rennen. Ich bin mal zum Karmel hochgerannt. Ich wollte sehen, was der Elia alles geleistet hat in Israel. Der Bus ist vorausgefahren. Ich habe gebetet, hätten die bloß eine Kurve genommen und hätten angehalten und mich mitgenommen. Aber nein, ich wollte raufgehen. Mir ist oben schon die Puste ausgegangen, als ich oben ankam. Und jetzt musst du noch sehen, jetzt 7-mal den Kopf zwischen den die Knie nehmen. Das ist also schon ein Kunststück. Und jetzt betet er 7 Mal und erst beim 7. Mal sieht er eine Wolke von der Größe eines Mannes Faust. Das ist, was er sieht, die Wolke von der Größe eines Mannes Faust. Und dann sagt er Ahab, und so ist es, du siehst nur so viel, die Faust eines Mannes. Und das siehst du jetzt am Horizont aufsteigen. Und dann sagst du Ahab, das reicht, mehr brauchst du nicht mehr. Jetzt hörst auf zu beten, wenn du die Wolke, diese faustgroße Wolke siehst. Du siehst noch keinen Regen, du siehst noch kein Unwetter. Aber dann sagst dem König, der soll sofort die Rosse spannen, es wird schnell regnen. Und noch während der Knecht das ausrichtet, wird der Himmel pechschwarz und der Regen kommt runter, Platzregen. Also, so kriegst du neue Gedanken. Kopf 7 Mal, wenn du ein Problem hast, 7 Mal den Kopf zwischen die Knie nehmen. Probierst es. Es funktioniert. Heute noch. Wenn du nach Hause kommst, zeigst, wie das funktioniert. Zeigst deinem Gerhard, wie das funktioniert, 7 Mal den Kopf zwischen die Füße zu nehmen. Und dann Vers 41, 1. Könige 18, und dann sagt Elia vorher, ich höre schon das Rauschen, noch bevor er gebetet hat, noch bevor er was gesehen hat, hat er gesagt, ich höre schon das Rauschen. Neue Inspiration bekommst du, wenn du das Rauschen hörst. Was ist Rauschen? Ich habe euch genau gesagt, genauso wie das Beten in anderen Sprachen. Nichts, Rauschen. Surren. Piepsen. Oder ich höre schon das Rauschen, ich höre schon den Regen kommen, ich sehe schon Donnern, ich sehe schon Plätschern, ich sehe schon Wasser fließen und Rauschen großer Wassermassen. Ich höre schon. Du musst, bevor du hörst, hören. Bevor du siehst, sehen. Bevor du glaubst, glauben. Bevor du hast, haben. Auch das gilt für alle Bereiche des Lebens. So, bevor es soweit ist, bevor es Wirklichkeit wird, muss es werden. Noch etwas. Wie kriege ich neue Gedanken? Alle großen Denker, Erfinder, Entdecker und so weiter waren Querdenker. Es waren keine frommen Denker. Die haben meistens mit der Religion gebrochen gehabt. Die haben gesagt, lass den Pfarrer sein. Ich sage euch, die Wahrheit ist wichtig. Du musst mit den religiösen Trends und Strömungen und Organisationen und dem, was bisher gang und gäbe ist, brechen, wenn du was Neues haben willst. Querdenker. Aber die meisten sind Kleindenker. Querdenker. Nein, warum muss ich gerade diese Straße fahren? Ich möchte querfeld einfahren. Nicht immer diese ausgefahrenen Wege, sondern ich will was Neues. Und deshalb wollen wir überhaupt neue Gedanken haben. Denn wenn wir neue Gedanken haben wollen, müssen wir querfeld eingehen. Bergauf, bergab, das interessiert uns, ich baue mal Tunnel dazwischen. Oder unter Wasser. Inspiration ist mehr als nur, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Da kommt plötzlich so ein Funke, so ein Blitzgedanke, so ein Geschenk vom Himmel, so ein Zufall, eine Offenbarung. Inspiration kommt zuerst einmal im Herzen. Offenbarung geschieht im Herzen. Ist es interessant, diese Geschichte von 1. Könige 18? Ich sehe eine Wolke in der Größe eines Mannes Faust. Dein Herz ist nicht größer wie die Faust. Also wenn du wissen willst, wie groß dein Herz ist, schau, mach eine Faust und dann guckst du, so groß ist mein Herz. Inspiration bekommt man mit Herzen, nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen. Und du musst mit deinem Herzen sehen, den Regen kommen in der Größe eines Mannes Faust, eines Faust von Elia. Wenn der Kopf groß, wenn er Grobschmied gewesen wäre, hätte er ein bisschen größere Faust gehabt. Aber er war ein Prophet. Oder so, er war nicht so große, er hat eine zarte Faust gehabt. Ich sehe. Es ist erstaunlich, wie plötzlich so Gedanken kommen. Ich sehe. Beim Beten. Wenn du so Gebetsübungen machst. Und ich sage euch eines, bei Gebetsübungen kriegen wir neue Gedanken. Wir nennen Meditation vielleicht manchmal. So viele Leute meditieren nicht mehr. Die sagen, das ist heidnisch. In Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9 heißt es, du sollst über das Wort Gottes nachdenken, Tag und Nacht. Und dann heißt es, und dann wirst du Erfolg haben. Tag und Nacht. Nachdenken. Wann hast du zum letzten Mal über Wort Gottes meditiert? Also, beim Meditieren, wenn ich meditiere, geht es erstmal die Richtung. Aber dann merke ich, Mensch, das bringt nirgendwo hin. Dann probiere ich diese Seite. Jetzt gehe ich diesen Strom. Und dann nehme ich noch Synonyme, ein Wörterbuch und vergleiche, was könnte das noch heißen, so in dieser Richtung. Also ich sitze nicht nur und denke drüber nach, sondern schlage ich nach im Wörterbuch. Und manchmal so über Wörter kommt man auf ganz tolle Gedanken. Mensch, in dieser Richtung habe ich noch nie gedacht. Bin noch nie auf dieser Seite gewesen. Ich bin immer nur auf dieser Seite. Ich habe immer dort geguckt. Weißt du, Leute gucken immer nur zum Fenster raus. Warum guckst du nicht die Wand? Und wenn du die Wand anguckst, das ist auch manchen Fehler und manches, was nicht so ist und manches, was vielleicht wichtiger ist. Wir sollten auch mal genau das Gegenteil denken. Aber das, ja, mal nur Hindernisse sehen, nur Probleme sehen, nur Schwierigkeiten sehen. Nicht immer die schöne Landschaft oder die große Herrlichkeit, was uns die Kinder Gottes erwartet. Denk auch mal so, was dich nicht erwartet. Oder was du gar nicht erwarten möchtest. Auch mal so von der Seite, total anders. Jesus und die Bibel sagt uns immer wieder, kommt und seht. Kommt und hört. Kommt und seht. Kommt und hört. Oder Augustinus, Kirchenvater Augustinus, was ihn zum Glauben gebracht hat, da lag ein Traktat oder jemand gab ihm ein Traktat zu lesen und die Überschrift von diesem Traktat war einfach, nimm und lies. Nimm und lies. Und ich sagte, Mensch, so blöd, wenn ich annehme und ich bin also ein belesener Mann, nimm und lies. Aber weißt du, lesen und lesen sind zwei Paar Stiefel. Ich kann es einfach überfliegen, ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht, was drin steht. Nimm und lies. Und da war Gottes Wort drin. Nimm und lies. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Wie kriege ich Inspiration? Neue Gedanken? Neugierig muss ich sein. Herr, ist das alles? Ist das alles? Hast du mich nicht mehr zu bieten? Weißt du, wir müssen auch irgendwo satt sein von der einen Sache. Ein Kapitel abschließen. Und sagen, ich bin jetzt bereit, was Neues. Herr, ist das alles? Oder du hast etwas in dir und dein Traum hat sich noch nicht erfüllt und verwirklicht. Der junge Schliemann hat als 14 oder 12, 14-jähriger Junge von seinem Vater ein Buch geschenkt bekommen über Griechenland. Und da hat plötzlich Stöße auf die Stadt Troja. Und dann die Beschreibung von Troja und sagt, ich will die Stadt Troja finden. Und hat gar keine Ruhe gegeben und nicht nachgelassen, alles gesammelt, später als junger Mann und dann als Geschäftsmann und so weiter. Ich will Troja finden. Ich will die Stadt finden. Und er hat gefunden, den Schatz von Troja. Weil er irgendwo angesprochen wurde. Weißt du, so viele geben sich zufrieden mit dem, was sie gehört haben. Oder was die anderen gesagt haben. Oder was die anderen geschrieben haben. Das heißt, wenn du was Neues entdecken willst, musst du dich nicht zufrieden geben mit dem, was man hat. Was andere sagen. Und das provoziere ich jetzt euch als Gemeinde heraus. Wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht stehen bleiben an dem, was wir haben. Weitergeben. Und um das Neue zu empfangen, muss ich das Alte weggeben. Muss ich vom Alten lösen und sagen, ich will was Neues. Gott hat so viel zu geben und ich lebe immer mit Knäckebrot. Habe ich nicht mehr im Brotkorb, im Brotkasten als nur Knäckebrot? Neugierde. Manchmal auch Widerstände. Und alle großen Religionen sind mehr oder weniger in der Wüste entstanden. Judentum, Moses, Jesus, die ganze katholische Kirche, die ganzen Einsiedler und die Orden und so weiter, in der Wüste entstanden. Alles Religiöse wurde in der Wüste gegeben, der Einsamkeit. Wenn du nichts mehr um dich hast, leer geworden bist, arm geworden bist am Geist, kann was Neues in deinem Leben kommen, was Neues passieren. Dann in der Wüste hörst du, und ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal in der Wüste Juda war, ich wusste gar nicht, dass ich ein Herz habe. Und wie das Herz aussieht und was funktioniert. Plötzlich tuk, 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 tuk. Ihr habt mein eigenes Herz in der Wüste gehört, nachdem ich alle anderen Stimmen nicht mehr gehört habe. Und Geschwister, genau, wenn wir was Neues hören möchten, wir müssen zuerst einmal unser Herz hören. Was sagt mir mein Herz? Nicht, was sagt Gott, sondern was sagt zuerst mal mein Herz? Und mein Herz sagt, lass die Finger weg davon vielleicht. Mein Herz sagt, hab hier nichts zu schaffen. Oder mein Herz sagt dies und mein Herz sagt jenes. Ich sollte vielmehr zuerst mal auf mein Herz hören. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht irgendwo über Wolken weit. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Was sagt dein Herz? Dein Herz sagt, vertraue nur dir selbst und sonst niemand. Und auch nicht der Bank. Und auch keinem Berater. Weißt du, wir werden so über den Tisch gezogen heutzutage, da schlackerst du mit den Ohren. Vertraue deinem Herzen. Und die meisten Leute haben verlernt, Gott zu vertrauen, und die haben auch verlernt, ihrem Herzen zu vertrauen. Die vertrauen Hinz und Kunz und Müller und Meier, der ganzen Welt vertrauen sie, aber sie vertrauen nicht mehr ihrem Herzen. Die zweifeln an sich selbst. Fang an dich selbst zu glauben, dann kannst du auch an Gott glauben. Wie höre ich die Stimme Gottes? Vielleicht musst du verrückte Dinge tun, um auf die Stimme Gottes zu kommen, in der Wüste gehen. Da kommst du auf neue Gedanken, wenn es ums Überleben geht. Abraham musste die Sterne zählen. Vielleicht musst du was Verrücktes anfangen, Sterne zu zählen. Ich bin mal auf 5000 Sternen, wir haben mit meinen Kindern Sterne gezählt, liegen draußen vor dem Wohnwagen und dann alles frei und fangen wir Sterne. Wie viel hast du schon, Lilian? Und dann verzählst du dich wieder, fängst wieder von vorne an zu zählen. Unding. Wir müssen, um an neue Gedanken zu kommen, müssen wir auch Dinge tun, die wir gar nicht schaffen. Zähl die Sterne und dann kommst du unmöglich. Und jetzt hast du die Botschaft. Bei Gott ist alles möglich. Bei Menschen unmöglich. Und wir müssen zuerst einmal mit unserem Latein scheitern, damit Gott mit seiner Mathematik einsetzen kann. Oder fang an, die Sandkörner mehr zu zählen, Abraham. Wir kommen auf die Stimme Gottes, auf gute Gedanken, neue Gedanken, indem wir nach oben schauen, indem wir nach unten schauen, Sterne zählen oder nach oben schauen und dann nach unten. Wir kommen auf neue Gedanken, indem wir Vorbilder sehen. Also was der kann, kann ich auch. Also wenn der das schafft, schaffe ich es auch. Also wir bekommen neue Impulse, Gedanken für uns. Was der macht, kann ich auch. Das fordert uns heraus, Herausforderung durch Beispiele. Und eigentlich alles, was wir haben, mehr oder weniger durch Beispiele uns eingeeignet. Ob es Eltern waren, Lehrer war oder irgendein anderer. Durch Erkenntnisse von anderen. Also 99% haben wir irgendwie übernommen von irgendwo, transportiert von mir darüber. Und nur 1% ist Inspiration. Durch sinnliche Wahrnehmung. Wir beobachten alles ganz genau. Kinder schauen ganz genau. Die gucken ganz genau, beobachten einen ganz genau, ahnen ganz genau nach. Wir kommen auf neue Gedanken, indem wir bestimmte Dinge genau beobachten. Du sollst dich mal auf den Bauch legen und eine Ameise beobachten. Steht in der Bibel. Geh hin, du Faule, zur Ameise. Oder zum Dachs. Oder zum, was weiß ich, zu welchem Tier. Da bei den Predigern steht es, geh hin. Leg dich auf den Bauch und du wirst sehen, diese kleine Ameise. Und dann kommst, wenn du schon allein diese kleine Ameise betrachtest, du wirst auf die tollsten Gedanken kommen. Die kleine Ameise. Die kleine Ameise kann dir besser predigen, als mancher Prediger die predigen kann. Fang an, die kleine Ameise zu betrachten. Weißt du, aber leg dich auf den Bauch und beobachte die Ameise. Das machen manche Leute, die legen sich auf ihr Problem und so weiter und sehen ihr Problem nicht mehr. Wir sollten also lernen, um auf die Gedanken, auf die Lösung zu kommen. Wir sollen das Problem mal unter die Lupe nehmen. In der Welt sagt man so, Geschäftsleute, wenn man so ist, wenn ich so ein Seminar für Geschäftsleute halten würde, würde ich sagen, es ist besser, einen Tag über das Geld nachzudenken, als ein ganzes Leben lang dafür zu arbeiten. Oder ein ganzes Jahr. Weißt du, fang an, wofür gebe ich hier unser Geld aus, wo und so weiter. Und deshalb, wir lehren den Zehnten. Der Zehnte, selbst wenn kein Segen drauf liegt, es liegt ein Segen drauf, ein göttlicher Segen. Aber wenn, und ich setze voraus, es liegt kein Segen darüber. Also, nichts, gibt's keinen Gott. Also wenn ich atheistisch an den Zehnten rangehen würde und sagen, am Zehnten liegt kein Segen. Es liegt ein Segen. Und Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun und so weiter. Aber es ist schon ein Segen, wenn du dich hinsetzt und nachdenkst. Wofür gebe ich zuerst mal dein Geld in 10 Teile einteilen? Und dann wofür gebe ich ein? Und wofür gebe ich aus und so weiter? Wie viel gebe ich aus? Und dann lernst du ein- und ausgeben. Und plötzlich weißt du, also ich lebe über meine Verhältnisse. Und so. Und wann gebe ich am meisten Geld aus? Und deshalb ist, ich denke, es ist wichtiger, einmal über das Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat zu ringen und zu kämpfen und zu arbeiten und so weiter. Wo kriege ich das alles her? Und du wirst merken, was für ein Segen es ist, über sein Geld nachzudenken. Einzuteilen, nachzudenken. Und Gott hat schon gewusst, wie wichtig das Nachdenken ist. Wofür lebe ich? Wo gehe ich hin? Und du wirst plötzlich Gedanken. Weißt du, als wir mal nachgedacht haben, wir denken von Zeit zu Zeit und denken von Zeit zu Zeit um, auch über das Geld. Wir haben sämtliche Zeitschriften abgestellt. Wir haben gemerkt, wie viele blöde Zeitungen und Geld haben, da bist du Mitglied. Und man wusste gar nicht. Wir sind unser Konten durchgegangen Und da zahle ich Jahre schon Mitgliedsbeiträge, 100 Mark damals im Monat, dann sind jetzt 50 Euro geworden nach der Euro-Umstellung. Und so, das ging automatisch, wurde vom Konto abgebucht, gar nicht gemerkt. Und ich bin schon lang kein Mitglied mehr in diesem Club und Verein. Und so, aber immer wieder so regelmäßig, weißt du, weil man nicht übers Geld nachdenkt. Das denkt man, das geht automatisch und du merkst gar nicht. Und genauso, du solltest auch, genauso wenn du einkaufst und du, unser Bruder wird demnächst ein Seminar machen, wie man gut kocht und billig einkauft und günstig einkauft und günstig kocht und so weiter und so weiter. Weißt du, du solltest aufpassen, jetzt mit dieser 3% Mehrwertsteuererhöhung. Die Leute sind so raffiniert, die Geschäftsleute haben schon im Juni, im letzten Jahr, schon die Mehrwertsteuer draufgeschlagen und unsere dummen Deutschen merken nicht, ach, die Preise sind immer stabil geblieben. Aber die sind schon im Juli, hast du schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo die alle Hurra geschrien haben, haben die Preise erhöht um 3%. Die Mehrwertsteuer draufgeschlagen bei den meisten. Oder ganz raffiniert, noch schlauer gemacht, dann hast du 900 solche Tabletten von Geschirr, bei uns ist Geschirrspülmaschine gerade im Augenblick, 900 Tabletten, plötzlich kaufen wir nach Hause und merken, es ist nur noch 98 drin. Alles Lug und Trug. Und du siehst, wer unsere Gesellschaft regiert und so weiter. Du merkst nicht, das ist alles verloren, anstatt hinzuschauen, wir haben 2 Tabletten rausgenommen und in eine andere Schachtel getan. Oder dann, wir haben schon unsere Preise erhöht. Kein Mensch, wenn nicht zufällig irgendeiner, jemand da draufgekommen wäre, hätte kein Mensch gemerkt, dass 3% aufgeschlagen worden ist. Und nur solide Firmen, und da siehst du, wer solide Firma ist, wo dann auch sagt, gut, ab 1. Januar 3% Mehrwertsteuererhöhung. Das machen wir, weil wir müssen es machen. Und das sind ehrliche Leute. Alles andere sind Ganoven. Das sind alles Ganoven. So, nur nebenbei. Also es ist über das Geld nachzudenken. Sinnliche Wahrnehmung. Und es kann sein, dass wir zuerst mal staunen oder entsetzt sind. Und dann kommen wir Gedanken, dann kommen Motivationen und sagen, nein, also diese Leute, wenn die das so machen, dann machen sie woanders auch krumme Dinge. Dann würde ich, und die Christen sollten auch sich überlegen, dann würde ich bei solchen Firmen, die so hantieren, nicht mehr einkaufen. Würde bei denen nichts mehr bestellen. So, und mal fragen, vielleicht gibt es Alternativware von jemand anders. Also, wenn die mich so betrügen, ich würde von Betrügern nichts abnehmen. Und meiden Betrüger. Ich würde mit unehrlichen Leuten, wir sollen mit gottlosen Leuten oder mit Betrügern und Ganoven nichts zu tun haben. Meide solche Leute, steht in der Bibel. Wenn es geht. Manchmal geht es nicht, aber du kannst es. Du kannst genau prüfen, du kannst genau nachgehen und so weiter. So, wie kommen neue Worte, neue Gedanken? Durch die Predigt natürlich. Halleluja. Der Glaube, Römer 10, kommt aus der Predigt. Neue Worte kommen aus der Predigt. Inspiration, Motivation und so weiter kommt aus der Predigt. Sandte sein Wort und machte sie gesund. Inspiration für mich kommt auch in Beten in anderen Sprachen. Weißt du, wenn ich manchmal so in Sprachen bete und plötzlich kommt ein Stichwort dazwischen. Und eigentlich soll man dieses Stichwort beibehalten und weitermachen an diesem Stichwort. Und wenn du betest, also wenn du Wort Gottes suchst und Antwort suchst, fang an in Sprachen zu beten, du erbaust dich. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selber. Das ist so Erbauung. Oft ist es vielleicht, dass du vorher ein bisschen singst und so weiter. Einfach abschalten. So dieses Abschalten ist so wichtig, damit Gott uns was geben kann. Leer werden, damit wir gefüllt werden können. Gott kann, solange wir voll sind von allen möglichen Zeugs, kann Gott uns nichts geben. Gott vermischt sich nicht. Gott lässt sich nicht vermischen. Also wir müssen erstmal alles raus. Und da brauchst du 7 Tage, bis du alles ausgepackt hast. Bis du den ganzen Mist entmistet hast. Gott redet durch die Predigt. Und ich bin froh, dass er durch die Predigt redet. Gott redet, das Predigt ist Monolog. Also, wenn ich predige, dann kannst du mir nicht widersprechen. Du kannst widersprechen, aber ich habe Lautsprecher. Aber eigentlich ist es ein Monolog. Predigt geschieht Monolog. Wenn wir im Hauskreis sind, redet Gott auch im Hauskreis? Gewiss, Gott redet auch im Hauskreis, ohne Zweifel. Aber im Hauskreis ist mehr Dialog. Der sieht so, ich sehe so und so weiter. Und dann streitet man sich womöglich noch über ein Thema. Nein, das könnte auch so gewesen sein. Gott redet zuerst einmal im Monolog. Er sandte sein Wort. Ob du glaubst oder nicht glaubst, annimmst oder nicht annimmst, willst oder nicht willst, passt oder nicht passt, schreibe. Ich denke, die ganzen Sendschreiben sind Monologbriefe. So mach, was du willst damit. Offenbarung ist meistens ein Monolog. Jede Offenbarung, wie Gott redet, ist, die anderen haben es nicht verstanden, aber du hast verstanden. Monolog, im Traum. Im Traum, da redet der Geist zu deinem Geist. Oder bei der Erlösung, der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist, dass dir deine Sünden vergeben sind. Ist immer Monolog. Du kannst sagen, Gott, vergib mir meine Sünden, das ist alles, was du sagen kannst, aber mehr kannst du auch nicht mehr sagen. Mehr kannst du auch nicht mehr bewirken. Zeichen und Wunder sind Monologe. Es kommt zu einem Dialog. Wenn ich nur an die Verkehrszeichen denke draußen, halt, stopp, oder Einfahrt verboten, oder Einbahngasse und so weiter, was auch so ein Verkehrszeichen ist, die Verkehrszeichen stehen als Monolog da. Wenn ich da durchfahre, kann ein Polizist kommen und mich aufschreiben. Das ist Dialog. Aber, oder kann ein Unfall passieren. Das ist Monolog. Und das, also zuerst einmal, Gott redet in Monolog. Irgendetwas kommt, das Wort Gottes geschah zu einem, das Wort Gottes kam zu einem und dergleichen. Erinnerung ist auch Monolog. Jede Erinnerung. Ich denke an das Frühere, an das Vergangene. Wie war das früher? Wie war das damals? Es kommt nicht mehr zurück. Du kannst es nicht mehr zurückholen. Nicht mehr ungeschehen machen. Zeichen, egal welcher Art, auch Wort Gottes ist ein Zeichen, auch die Predigt ist ein Zeichen nur. Auch das, die ganzen Auswirkungen des Heiligen Geistes, die Gaben und so weiter, sind nur Zeichen. Jetzt kommt es, was mache ich da draus? Es muss durch meinen Filter, durch meinen Verstand, durch mein Leben durch. Und da sind jetzt die Sinne der Wahrnehmung gefragt. Was spüre ich dabei? Und da brauche ich zuerst mal meinen Tastsinn. Was ist das so genau? Also selbst wenn ich blind wäre, Gefühl inspiriert uns. Ich fühle, Gott ist hier gewesen. Ich fühle, Gott hat zu mir gesprochen. Gefühl inspiriert uns sehr stark. Ich fühle, Gott hat mich nicht verlassen. Ich fühle die Hand des Herrn ist auf mein Leben. Ich werde am Freitag ein ganz tolles Thema. Nur einen Satz. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, brauchst nichts zu befürchten. Das sind Gedanken, der Gott mir das sagt. Wenn du im Reinen mit Gott bist, kann die Hölle sich auf den Kopf stellen, wird nichts ausrichten bei dir. Das wird am Freitag dieser Gedanke sein. Also, da lade ich euch dazu ein. Aber heute ist nicht meine Botschaft. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, Gefühl. Und es ist so wichtig, dass du dieses gute Gefühl hast, dass ich bin mit Gott in Ordnung. Weißt du, ich werde am Freitag über Freitag wird es auch sein, über die Generationssünde noch ein Stückchen weitermachen, denn das ist ein ganz heikles Thema. Weißt du, du musst über die Generationssünden unter Druck halten. Die Sünde liegt vor der Tür und du herrschst. Weißt du, du musst nicht über alle Sünden aufpassen. Weißt du, dass ich heute nicht lüge, dass ich heute nicht übertreibe, dass ich heute nicht das mache und so weiter. Es gibt Generationssünden. Ich denke nur an David. Seine Sünde war 6. Die Hure Rahab in der Familie, die Ruth und so weiter, was da alles war. Und er musste nur über diese Sünde 6 herrschen. Und wenn du diese Familiensünde oder Alkohol oder Zorn oder weiß ich sonst noch was, wenn du das unter dem Griff hast, dann hast du auch alle anderen Sünden unter Griff. So diese Generations- oder Familiensünden. Es gibt familiennationale Sünden oder gesellschaftliche Sünden. Aber das am Freitag. Wenn du das gute Gefühl hast, diese Generationssünde oder Familiensünde oder was in unserer Familie schon seit Generationen immer gang und gäbe, das habe ich unter Kontrolle. Da versündige ich mich nicht. Und diese Sünde werde also, nur als Beispiel, jetzt bleiben wir beim Sex, weil das so ein heikles Thema ist. Also ich werde nicht sexuell aus der Reihe tanzen, ich werde treu bleiben, ich werde das und so weiter. Dann, wenn du das tust, hast du alles andere im Griff, kannst leben, wie du willst. Dann hast du Erfolg. Und Gott mit dir. So, das, was man hört, das entscheidet, was für Worte zu uns kommen, was für Gedanken zu uns kommen, was uns anspricht, was man hört. Entscheidet man mit dem Herzen. Und warum das mit dem Herzen so wichtig ist, dass wir das mit dem Herzen entscheiden, also mit dem Gefühl auf der einen Seite, dann mit dem Herzen, weil alles hört auf. Liebe hört nimmermehr auf. Also mit, und Liebe ist Herz. Alles, was du mit Liebe, 1. Korinther 13, alles Wissen hört auf, Verstehen hört auf, Glauben hört auf, aber die Liebe bleibt. Und alles, was du mit Liebe aufnehmen kannst, lieben kannst, dich verlieben kannst, ist okay. Wenn man neue Gedanken haben sollte man zuerst nach der Liebe streben. Was nützen die neuen Gedanken ohne Liebe? Wer liebt, der denkt schon anders. Wer liebt, der denkt schon anders. Wer liebt, der hat ganz andere Vorschläge, Einfälle, Ideen. Liebe ist kreativ, Liebe macht erfinderisch einen. Wir werden inspiriert durch Liebe. Dann als nächstes ist so wichtig, die Hand. Die Hand, also die Sinne, das Herz, das Gefühl, die Hand, die uns sehr inspiriert. In der Bibel heißt es, was dir vor der Hand kommt, das tue. Was du anfasst, das tue. Was die Hand empfängt, das nimmt sie an. Moses wurde gefragt von Gott, was hast du in der Hand? Nur ein Stab. Reicht. Also, oft ist so, Gott gebraucht das, was du hast. Stab in der Hand. Was hast du in der Hand? Die Hand ist sehr wichtig, weil es direkt vom Gehirn aus gesteuert wird, denke ich wenigstens. Ich bestimme, mach so und so, die Hand wird bestimmt. Wie kommt man auf andere Gedanken? Indem man umgepolt wird, abgelenkt wird oder umgelenkt wird. Gott gebraucht so viele Wege. Plötzlich wird man blockiert, behindert und dann kommt was in die Hand. Was ist das? Wo kommt es her? Wer hat es gegeben? Wer hat das gemacht? Und dann betreten wir neue Wege. Es ist so wichtig, dass wir gelernt haben, wiedergeboren sind, um dieses neue Denken. Und ich setze das neue Denken nur für Christen voraus, nicht für die Weltmenschen. Weltmenschen bleiben bei ihrem alten Denken. Petrus sagt, oder der Herr sagt zu Petrus, Petrus, du denkst nicht, was göttlich ist, sondern du denkst, was menschlich ist. Er sagt, Herr, das widerfahre dir nicht. Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern du denkst, was menschlich ist. Also solange wir nicht göttlich gelernt haben zu denken, werden wir immer menschlich denken. Wenn wir Angst vor Leiden haben, denken wir menschlich. Oh Gott, nein, sterben. So was Furchtbares. Wenn ich fragen möchte, wer möchte von euch sterben? Keiner. Ich auch nicht. So, wir möchten alle entrückt werden. Ich weiß. Alte Leute. Wenn du alte Leute fragst, ich warte auf den Tag des Herrn, ich möchte entrückt werden. Junge Leute, die wollen nicht entrückt werden. Die denken nicht daran. Aber alte Leute, weil die nicht sterben möchten, weil keiner möchte den Weg des Sterbens gehen. Und alle Menschen müssen sterben. Und sogar die zwei, die nicht gestorben sind, die müssen auf diese Erde extra kommen nach Offenbarung und hier auf diese Erde zu sterben. Moses und Elia wahrscheinlich. Oder Henoch und Elia. So, die zwei müssen noch kommen als die zwei Zeugen der Bibel. Und der einzige Grund von den zwei Zeugen ist, dass sie sterben hier auf dieser Erde. Also, selbst die Heiligsten von Heiligen kommen nicht durch. So, Petrus, du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Mensch, wenn wir auf Menschen schauen, denken wir menschlich. Wenn wir auf Traditionen schauen, denken wir menschlich. Also wir müssen von diesen ganzen Dingen lösen. Und dann uns befruchten lassen von anderen. Von Leuten, die weiter sind. Nicht die weiter zurück sind. Beschäftige dich nicht mit dummen Leuten, die so weit zurück sind, die von den geistlichen Dingen keine Ahnung haben. Beschäftige mit Leuten oder geh, schau zu Leuten auf, die mehr wissen als die Allgemeinheit. Denn wenn du dich mit der Allgemeinheit beschäftigst, wirst du nie weiterkommen. Beschäftige dich mit extravaganten Typen. Je verrückter die sind, desto mehr kannst du von ihnen lernen. So Querdenker, Querbeter, die querfällt einen Glauben, die also in kein System so richtig reinpassen. Empfängnis. Und wir brauchen diese Befruchtung von draußen. Jede Pflanze, jedes Lebewesen braucht es. Und wie bekommt man entweder durch Wind, durch Wehen des Heiligen Geistes oder durch Bienchen. Die Bienchen befruchten. Die saugen da Honig oder Vögel. Die befruchten auch. Die tragen den Staub da und so weiter. Durch Erkenntnis. Vögel ist ein Bild für das Geistige. Es beflügelt. Und ganz besonders, wenn Menschen zu uns kommen, an denen Gott wirkt. Weißt, wenn jemand zu dir kommt und zu dir redet und kämpft, bis er dir redet, bis er dir die Wahrheit sagt. Weißt du, wenn Leute so die Wahrheit dir an den Kopf knallen, vergiss diese Leute. Da hatten sie nicht unter Umständen Gott geschickt. Vielleicht hat Gott sie geschickt, aber die sind plump, sind ungehobelt. Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, Bruder Matthäus, ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte. Ich weiß, das bewegt mich. Und vielleicht reden wir morgen nochmals drüber. Und so, ich werde nie vergessen, dieser alte Bruder, wo ich gesagt habe, wo der griechisch gebetet hat im Gottesdienst, der kommt zu mir mit Tränen in den Augen, alter Mann mit 80 Jahren, und sagt, Bruder, ich war Pastor, und sagt, Bruder Matthäus, ich habe ein Wort für dich. Und ich weiß nicht, wie ich das dir sagen soll. Ich hab dich lieb. Und redet wie Katz um heißen Brei. Das wär's mal so. Und ich möchte dir was sagen. Und dann sage ich, Otto, sag was. Es ist egal, was es ist. Verstehst? Du hast es schon, du weißt es. Ich weiß es noch nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, und ich war wirklich fleißiger Prediger. Ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Gottesdienste gehabt, also freie Mission, und wir waren draußen auf der Straße. Also, und dann sagte der Herr, hat zu ihm gesagt, Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Das war alles. Ein Satz, das hat er bekommen von Gott. Und hat auch nicht gesagt, jetzt sollst du aufhören und so weiter. Er hat gesagt, mach, was du willst damit. Weißt du, und das ist, wenn Gott zu einem geredet hat und Gott zu einem gesagt hat, mach, was du willst. Das ist jetzt dein Problem. Du hast jetzt die Botschaft, bist losgeworden, mach, was du willst. So, also wie redet Gott, wie gibt Gott uns neue Gedanken, neue Impulse? Weißt du, oder du merkst plötzlich, es geht nicht mehr, das läuft nicht mehr, wie es laufen sollte. Zeit zum Umdenken. Du empfängst etwas. Und weißt du, bis vom Empfängnis bis zur Geburt vergehen bei Menschen normalerweise 9 Monate. Das ist normal, so die Schwangerschaft. Das Empfangene muss ausgetragen werden. Weißt du, du bekommst ein Wort. Ich habe Predigten in meiner Schublade, ich weiß nicht, wann ich sie predige. Die schiebe ich so vor mir hin, ich habe keine Gelegenheit. Oder wenn ich denke, jetzt könnte ich aufs Programm, dann sagt der Heilige Geist, nee, das passt noch nicht, ist noch nicht so weit. Oder da müssen auch passende Leute. Weißt du, manchmal wundert man sich, als Prediger ist man so entsetzt und erstaunt manchmal. Man kommt in den Gottesdienst, man hat sich so gut vorbereitet und kann die ganze Predigt vergessen. Warum? Die Leute, denen Gott was sagen wollte, sind nicht da. Da muss man alles umschmeißen und was ganz Neues bringen für die Leute, die da sind. Und dann muss man die Predigt wieder fürs nächste Mal, hebt man auf und trägt man dann woanders vor. Und dann merkt man, das war es auch nicht ganz so. Verstehst du? Aber trotzdem, vielleicht ein bisschen mehr als da. So. Schwangerschaft. Wir sollen mit dem Wort Gottes schwanger werden zuerst mal. Mit dem, was Gott einem gegeben hat. Das tragen, bewegen. Also, ihr müsst euch nämlich von vornherein darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift der Bibel eine eigenmächtige Deutung zulässt. Du kannst es vornehmen, du kannst planen, aber es ist zielgerichtet. Und die Bibel ist also so eine Fundgrube für gute Botschaften. Fundgrube. Schlag's auf, wo du willst. Die Bibel ist ein offenes Buch, redet überall. Selbst wenn du zu faul bist, regelmäßig die Bibel zu lesen, mach die Augen zu, schlag auf. Und dann kommt's. Vielleicht macht nicht immer das Richtige. Aber schon die Wahrheit. Da war so ein junger Mann, der wollte wissen, ob er die Frau oder die Frau heiraten sollte, welches Mädchen er heiraten sollte. Und sagt, oh Herr, ich weiß nicht, ich kann mir nicht entscheiden, alle sind schön und alle sind hübsch und alle sind gut, Herr, zeige mir. Und dann betet er und dann legt er die Bibel und sagt, so Herr, jetzt die. Wollt ihr wissen, was er da gelesen hat? Eine lange Dürre kommt. So kann man es auch. So kann man es auch lesen. Aber der Kerl hat es auch geheiratet. Ja, ist okay. Wenn du das, weißt du, wenn ich das als Wort Gottes nehme, ich muss euch ehrlich sagen, ich bekenne es. Ich habe öfters die Bibel gelesen, weil ich gesagt, Herr, ich kann es nicht. Weißt du, wenn ich jetzt Bibel studiere zu diesem Thema, komme auf keinen grünen Zweig, komme nicht weiter. Bitte red zu mir, sag mir. Und ich habe auch so gelesen, ich habe gesagt, Gott, ich schlage mal dein Wort auf und wenn du mir zeigst und sagst, also Herr, ich weiß, und dann blätter ich durch und dann gucke ich und dann bin ich verblüfft, das ist genau die Antwort, die ich brauche. Und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Glaub mir das. Auch wenn ich manchmal die Bibel wie ein Horoskop lese. Ich soll das nicht tun. Gottes Wort ist kein Horoskop. Es ist die Wahrheit. Aber manchmal bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich das so aufschlage. Oder mir ist schon passiert, Bruder, bring ein Wort. Bin aber gar nicht zum Predigen hingefahren. Ich bin zum Zuhören hingefahren, aber nicht zum Predigen. Und dann plötzlich klopft mir, in Russland passiert das ja gang und gäbe, dort muss ja ständig so leben. Und dann bring jetzt ein Bibelwort. Ich sitze da und dann muss ich schnell suchen, wo ist meine Bibel überhaupt. Bin gar nicht auf Predigen eingestellt. Und dann schlage ich vorne und dann bin ich verblüfft. Dann sage ich, Herr, das, was ich jetzt gerade aufschlage, das werde ich lesen und predigen. Und du schenkst dir Gnade und Salbung dazu. Und ich bin verblüfft, was dabei rauskommt. Weil man lebt mit dem Wort Gottes. Man ist im Wort Gottes. Und wenn du dann, egal wo das Wort Gottes aufschlägst, spricht das Wort Gottes zu dir. Ich habe kein Problem damit. Wenn ich manchmal Geburtstagsgrüße, also dann ist diese Tage was passiert. Und dann schlage ich auf Ich suchte Passendes, aber das, was ich rausgesucht habe für diese Person, war nicht passend für mich persönlich. Ich habe den Eindruck gehabt, das passt nicht. Mit diesem Bibelwort wird die Person nicht gesegnet. Dann habe ich gesagt, aber Herr, ich habe jetzt nicht. Und ich habe ja schon die Person an der Strippe. Und wir reden uns schon und ich spreche schon gut und das ist Gottes Segen und so weiter. Und dann schlage ich auf. Und dann schlage ich und sage da und da, Psalm sowieso. Und die Person sagt, Bruder, mach du das. Vor ein paar Minuten hat mich jemand angerufen, genau den gleichen Psalm gesagt. Ich soll lesen und Vers sowieso von dann. Und weißt du, das war für mich dann ein Beweis, hier hat Gott gesprochen. Und warum ich dann nachher noch, das war nur noch für diese Person eine Bestätigung, das ist das Wort Gottes für ihre Situation. Und eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Und da muss jetzt nur noch, das Merkur ist dabei, die Person hat mir dann angerufen, jemand hat mir auch noch diesen selben Psalm gewünscht. Dreimal am Geburtstag kriegt die Person diesen Psalm. Also da muss schon was drin sein. Jetzt, das ist eine Botschaft. Und wenn jemand dreimal unabhängig voneinander, gar nicht abgesprochen miteinander, haben miteinander nichts zu tun, dir das anruft, dann ist es Gottes Reden. Und dann soll es nicht einfach abschütteln und sagen, nee, also ich möchte lieber was anderes. Wie kommt man auf neue Gedanken? Durch die Not. Die Not macht uns empfindlich. Ich suche ein Buch. Der Alfred, wenn ich den mal erwische und wenn ihr den seht, müsst ihr sagen, er muss mir das Buch geben. Der hat ein Buch aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht haben ältere Geschwister das Buch auch noch irgendwo. Da gab es im Dritten Reich, wie man aus nichts was macht. Das wär das Buch für uns. Das wäre das Buch für Zukunft. Wie man aus allen möglichen, wie man aus Kakao, Kakao war damals gesperrt und wie man Kakao produziert und so weiter. Es gibt ein Buch, der Alfred hat das Buch. Also ich möchte es kopieren und es einfach uns hier als Seminar weitergeben, denn wenn man den Mann erwischt und so. Ein Buch, wie man aus nichts, und das wurde den Leuten im Krieg mitgegeben, den Frauen insbesondere, wie sie kochen können, aus nichts was machen. Also Not macht erfinderisch. Und ich war so verblüfft, er hat uns mal vorgelesen in einer so Seniorenstunde. Ja, von daher. Ja, genau. Und wir sind im Kriegszeit, Schwester. Wenn wir genau unsere Zeit, wir gehen einer teuren Zeit entgegen. Ich glaube, wir müssen lernen, wie man in Kriegszeiten kocht und backt. Und man ist verblüfft. Man hat dann so Sandkuchen, was weiß ich, was gemacht da. Also, das hat wunderbar geschmeckt. Ja, also aus nix. Du könntest sowas wissen, Schwester. So. Wie bekommt man neue Gedanken, neue Inspiration? Durch Korrektur, indem auch jemand korrigiert einen. Heutzutage wird man nicht mehr korrigiert. Keiner traut sich mehr, einen zu korrigieren, aber durch Korrektur und sagen, hoch mal, du gehst in die falsche Richtung und so weiter. Oder durch irgendwie, ja, dass jemand zuruft, halt, pass auf, dann denken wir drüber nach, passt man auf, was motiviert uns. Und das sind auch so, wie neue Gedanken kommen, der Wunsch, die Sehnsucht, das motiviert uns. Oder auch Dankbarkeit, wenn jemand dir Dankeschön sagt oder du jemand Danke sagst, das motiviert uns und das bringt auch neue Impulse. Mensch, ich könnte noch mehr tun. Also, da sind sie so glücklich gewesen dieses Jahr mit den und dem Geschenk und so weiter. Ihr habt so viel Freude gemacht mit so Kleinigkeiten und wenn jetzt schon solche Kleinigkeiten so viel Freude bewirken, wie viel mehr, wenn? Die Freude am Herrn bringt neue Gedanken. Ach Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und schon die Liebe am Herrn macht uns so kreativ. Psalm 119, 129. Psalm 119 ist eigentlich über das Wort Gottes alles. Deine Zeugnisse sind wunderbar. Meine Seele hält sich an ihnen fest. Also Zeugnisse Gottes, die Wunder Gottes, wenn du sie liest und hörst und so weiter, die motivieren uns. Dein Wort ist Licht auf meinem Fußweg. Psalm 190, 19, Vers 130. Bringt Licht auf unserem Leben, Durchblick in uns, zeigt uns die Zusammenhänge, erweitert unser Gefühl und unser Empfinden, unsere Denkweise. Oder jemand kommt und zu uns wie der Kämmerer zum Philippus, verstehst du auch, was du liest? Und plötzlich bringt er die alte Bibel ganz neu, legt er aus. Und genau das versuche ich ständig für mich selber. Ich versuche die Bibel ganz neu zu lesen. Also ich habe in meinem Leben angefangen, ich lese jedes Jahr eine andere Bibelübersetzung. Schon allein das bringt mir auf ganz tolle Gedanken, wie der Übersetzer das damals übersetzt hat. So, dann versuche ich auch, und das war das Erste, was mich inspiriert hat, nach dem ersten großen Fasten, dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, geh an mein Wort so ran, als wenn du das allererste Mal die Bibel lesen würdest. Als wenn du noch nie was von der Bibel gehört hast, als du noch nie das Wort Gottes kennst. Noch einmal von vorne, ganz von vorne die Bibel zu entdecken. Also da kommen die tollsten Gedanken. Das habe ich noch nie gelesen. Das werde ich so lesen, als wenn ich zum allerersten Mal lesen würde. Und ich bin jetzt dankbar, was mir jetzt zurzeit sehr hilft. Die lese ich jetzt nicht, die nehme ich sogar zum Studieren. Die gute Hoffnung. Also die Bibelübersetzung, gute Hoffnung. Die so gutes Deutsch, so dass ich sage, Mensch, das steht das wirklich in der Bibel so? Ich bin begeistert, dass es in der Bibel so steht. In der englischen Bibel steht es schon lange drin, aber die Deutschen haben seit 1980 sowas entdeckt. Steht das wirklich so in der Bibel? Wir wundern uns, wenn die Amerikaner kommen und erzählen oder predigen und sagen, Mensch, steht das bei denen in der Bibel? In ihrer Bibel steht es schon, vielleicht diese Genfer Bibelübersetzung, sowas steht schon lange. Aber weißt du, das bereichert, wenn wir eine andere Bibelübersetzung, und jeder Bibelübersetzer bringt so sein Wissen mit hinein, seine Deutung hinein oder was es auch immer ist. Wort Gottes ist sowieso Wort Gottes in Knechtsgestalt. Auch die Predigt ist Wort Gottes in Knechtsgestalt. Man muss bereit sein zu hören. Dann kommt was. Man muss die Sprache Gottes kennen. Stell dir mal vor, du fährst nach China, verstehst kein Wort von China und der Chinese will dir was erzählen. Du kannst nur so sagen, ich möchte schlafen oder so, essen, verstehst du? Das ist alles, was du sagen kannst. Du musst die Sprache kennen, die Sprache Gottes kennen. Also Gott kann uns manchmal nichts Neues geben. Deshalb ist es das Reden in Sprachen so ein Schlüssel. Wenn du an die Bibel rangehst, da kannst du nicht nur so sagen, Herr, schlaf. So, Herr. Es funktioniert schon eine Weile, aber du kommst nicht weit damit. So, die Sprache Gottes kennen. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und so weiter. Man muss die Sprache der Engel kennen. Und man muss eigentlich um neue Gedanken, viele Gedanken bringen uns die Engel nachts im Traum. Und wir sollten dafür offen sein. Die Weisen, als die da auszogen, muss vorstellen, die Weisen, und das ist auch wichtig, wie kommen neue Gedanken in mein Leben? Die Weisen, die da auszogen nach Bethlehem und das Kind angebetet haben, und dann heißt es, und nachts im Traum sagte ihnen ein Engel, sie sollen auf einem anderen Weg nach Hause gehen in ihr Land. Jetzt, wenn Gott zu dir redet, na gut, der Engel lassen wir mal. Da musst du bereit sein, Tabus zu brechen. Es nützt nicht, wenn Gott sagt, jetzt gehst du auf ein anderes Land. Ja, aber ich habe dem Herodes versprochen, ich werde zu ihm kommen und sagen, wo der Herr Jesus liegt. Nee, du musst den Herodes sein lassen. Du musst sogar ihn ignorieren, ihn links liegen lassen. Du musst Tabus brechen. Also wenn Gott zu uns redet, bin ich bereit, eingefahrene Gleise, meine Versprechung, meine Gelübde. Manche Gelübde haben wir im Blödsinn gemacht. Ich werde nie heiraten. So viele junge Leute, junge Mädchen sagen, die Dummheit, ich werde nie heiraten. Und dann kommt jemand, dann wollen sie heiraten. Und dann, ja, haben gelügt und haben ein schlechtes Gefühl und Gewissen. Vergiss es. So, wir müssen uns bereitstellen und sagen, Gott, ich lasse den Herodes. Ich ignoriere ihn. Ich muss dem Lügner, weißt du, du musst einem Lügner nicht dienen. Und der Herodes hat was im Hinterkopf, ganz was anderes. Das hat Gott gewusst. Und deshalb, wenn Gott sagt, geh auf einem anderen Weg nach Hause, dann musst du auf Gott eingehen und nicht auf Herodes. Herodes war ein Mörder. Und was hat er später angerichtet? Ein Blutbad. Um die Stimme Gottes zu hören, zu verstehen, brauchst du das Rema, dass Gott im richtigen Augenblick das richtige Wort in der richtigen Situation sagt. Und für die richtige Zeit. Daniel Kapitel 12, Vers 1 bis 4 ist eine interessante Sache. Daniel soll das Buch versiegeln und da heißt es, für später in der Endzeit werden viele aus diesen Worten, Daniel 12, Vers 1 bis 4, und in der letzten Zeit, in der Endzeit, das sind wir, das bist du und ich, werden viele aus diesen Worten eine große Weisheit schöpfen. Also die werden große Informationen bekommen in der Endzeit, Menschen, die werden klug werden. Klugheit hat nichts mit menschliches Wissen, sondern mit der Offenbarung Gottes was zu tun. Klugheit, Weisheit. 1. Korinther 13, wüsste ich alle Geheimnisse und so weiter. Das bläht nur auf, diese menschliche Weisheit bläht nur auf. Aber hier, sie werden großes Wissen bekommen, was es auch immer ist, über die Endzeit. Und der Herr Jesus sagt zu Petrus, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Also um die Stimme Gottes kennenzulernen und neue Gedanken zu bekommen, dieses Rema, braucht man ein weites Herz, aufnahmefähiges Herz, Gott hingegebenes Herz, gläubiges Herz, einfach ich will, Herr. Wir müssen mit Gott übereinstimmen und dann redet Gott mit uns. Also Sender und Empfänger müssen auf die gleiche Frequenz sein. Und dann offenbart er sich. Fleisch und Blut haben es nicht offenbart. Mit Fleisch und Blut wäre Petrus nie draufgekommen, dass er der Messias ist. Der war ein guter Jude, Rabbi oder was sonst noch, aber niemals Messias. Da hat er schon immer vermutet. Weißt du, das ist so, wenn Gott redet und Gott dir ein Wort schenkt, du hast die Vermutung, das ist ein Heiliger. Der hat was. Der kann was. Der ist was. Und was weiß ich alles. Du spürst, aber du kannst nicht genau sagen. Und der ist nicht ehrlich. Genauso. Oder hier, der Herodes. Der ist nicht koscher. Du spürst es. Aber das kannst du nicht behaupten. Woher willst du das wissen? Aber wenn du vom Heiligen Geist die Offenbarung hast, dann weißt du, ob er wiedergeboren ist oder geistgetauft ist oder bekehrt ist oder mit Gott lebt oder nicht lebt. Weißt du, jeder kann sagen, ich bin Christ. Du musst heute vergessen, die ganzen Christen und so weiter. Die Bibel sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen. Vergiss die ganze Scheinheiligkeit unserer Tage. Der Heilige Geist muss dir zeigen, das ist ein Bruder und eine Schwester in Christus.